auf Tuchfühlung, der Podcast der Tucher Kulturstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Intro-Folge des Podcasts auf Tuchfühlung der Tucher Kulturstiftung. Ich bin Michaela und wir haben uns hier in Erlangen am Europakanal zusammengefunden, um ein bisschen über die Tucher Kulturstiftung, über Kultur und generell den Namen Tucher zu sprechen. Der Name Tucher ist ja in Nürnberg und Umgebung bekannt wie ein bunter Hund. Denn hört man Tucher, denken viele sofort an die Tucher Brauerei, die seit 1855 Bier herstellt. Dass hinter dem Namen Tucher eigentlich eine viel längere Tradition abseits des Biers steht, zeigt die Tucher Kulturstiftung. In dem neuen Podcast auf Tuchfühlung wird es dann nochmal spezifischer um die Geschichte der Familie Tucher gehen und es wird ein bisschen zurückgeblickt, was denn die Patrizierfamilie in der ehemaligen Reichsstadt Nürnberg so gemacht hat, wie sie die Stadt mitgeprägt hat. Aber wer steckt denn hinter der Kulturstiftung? Wie sieht die Arbeit der Stiftung aus? Und wie eng ist die Geschichte der Familie Tucher mit der Geschichte der Metropolregion Nürnberg-Fürth-Erlangen verbunden? Auf all diese Fragen haben Bernhard von Tucher, der Geschäftsführer, Florian Abe, wissenschaftlicher Referent und Lisa Hauenstein, die studentische Hilfskraft, bestimmt eine Antwort parat. Bevor es aber um die Tucher Kulturstiftung geht, schauen wir uns doch einmal die Familie Tucher als solche an. Als Patrizierfamilie haben die Tucher bereits vor mehreren hundert Jahren die Geschehnisse im mittelalterlichen Nürnberg mitgeprägt. Deswegen die Bedeutung der Familie Tucher. Ich steige jetzt mal ein. Florian, du hast dich doch in deiner Forschung bestimmt auch ganz viel mit Patriziern auseinandergesetzt. Was sind denn eigentlich Patrizier und wie unterscheidet sich denn eigentlich die Familie Tucher im Vergleich zu anderen Patrizierfamilien in der Geschichte?
Ja, das ist eine gute Frage. Also Patrizier sind im Fall Nürnberg Mitglieder vor allen Dingen einer städtischen Elite, die bis 1806 auch großen politischen Einfluss in Nürnberg ausgeübt hat im Inneren Rat. Das war sozusagen das Entscheidungsgremium der Stadt Nürnberg. Und diese Elite zeichnet sich auch durch wirtschaftliche Tätigkeiten aus. Das heißt, sie sind vor allen Dingen im Fernhandel aktiv gewesen und haben hier mit diversen Gütern wie Gewürzen, Tüchern, Metallen und so weiter in ganz Europa gehandelt und eben das politische Geschick der Reichsstadt Nürnberg mitgeprägt und sind dann im Laufe des 16. Jahrhunderts auch weit außerhalb von Nürnbergs Grenzen getreten mit Herrensitzen und so weiter und so weiter. Und was unterscheidet die Familie Tucher von anderen Patrizierfamilien? Also erstmal ist die Familie Tucher schon eine der auch älteren Patrizierfamilien, die also seit dem 14. Jahrhundert in Nürnberg nachweisbar sind. Das Besondere ist vielleicht, dass sie nach wie vor in der Öffentlichkeit auch noch sehr aktiv auftreten. Zum einen dadurch, dass sie eine sehr alte Familienstiftung haben, die Dr. Lorenz-Tuchersche Stiftung von 1503, die nach wie vor aktiv ist. Und mit der 2012 gegründeten Tucher Kulturstiftung auch eine Stiftung, die sich eben dem eigenen Familienerbe und dem patrizischen Erbe als solchem auch widmet und das auch an die Öffentlichkeit vermitteln möchte.
Da hast du mir auch schon ein Stichwort gegeben, nämlich die Tucher Kulturstiftung, um die es jetzt geht, die besteht seit 2012 unter der Geschäftsführung von Bernhard von Tucher. Weil wir uns hier auch ein bisschen mit den Hintergründen, wer steckt hinter der Kulturstiftung, auseinandersetzen. Bernhard, weil du ein von Tucher bist, was bedeutet es denn, ein von Tucher zu sein?
Nichts anderes, als dass man einen Namen hat. Mit 1918 ist ja der Adel abgeschafft worden und die deutschen Adelshäuser haben es geschafft, kann man sagen, den Titel als Namen eintragen zu lassen. Und so führen wir heute den Namen Tucher von Simmelsdorf oder sogar, wenn man es weiter ausweiten will, Freiherr Tucher von Simmelsdorf. Da kann man natürlich auch damit geplagt sein, wenn man sich nur vorstellt, Personalausweis, diesen Namen, dann wird er so klein, dass jeder Grenzbeamte eigentlich eine Lupe bräuchte, um den entziffern zu können. Aber man muss es einfach im Bewusstsein den Namen verwenden, einmal in der Geschichte natürlich, dass man eine gewisse Verantwortung übernimmt, aber in der heutigen Gesellschaft im Bewusstsein, dass man einen Namen trägt, das könnte genauso jeder andere Name auch sein.
Und diese Verantwortung für die Geschichte des eigenen Namens, beziehungsweise in diesem Fall den die Geschichte der Familie Tucher. Das ist ja auch eine Verantwortung, die in der Kulturstiftung übernommen wird. Wir blicken nämlich in der Kulturstiftung auf die Geschichte, beziehungsweise vor allem auf die Kulturgeschichte, die die Familie Tucher geprägt hat, zurück. Lisa, du bist noch ganz still bei uns hier in der Folge.
Ja.
Du hast ja eigentlich von deinem Namen her nichts mit der Familie Tucher zu tun. Warum interessiert es dich denn, die Geschichte einer Familie zu erzählen, die eigentlich nicht deine eigene ist?
Naja, also ich bin ja Studentin der Kunstgeschichte und da interessiert man sich eigentlich pauschal für alles Mögliche, was mit der Geschichte der Kunst zu tun hat. Jetzt hatte ich natürlich das Glück, dass ich diesen Job hier in der Tucher Kulturstiftung bekommen habe und mich jetzt auch ganz viel mit den Beständen, die ja die Patrizier auch schon über Jahrhunderte hinweg gesammelt haben und erstanden haben, dass ich mich da einfach mit beschäftigen kann, dass ich die vielleicht auch ein bisschen vermitteln darf. Also das Interesse gilt da eigentlich zuerst mal nicht der Familie, muss ich gestehen, sondern den Kunst- und Kulturbeständen um die Familie herum.
Das hätte ich jetzt einfach mal so angenommen. Ich finde es auch sehr, sehr spannend, selbst wenn man selber nicht direkt betroffen ist, sich mit der Geschichte eigentlich der ganzen Region setzt man sich ja da auch auseinander und mit der Kunstgeschichte. Da hake ich jetzt direkt mal ein. Ich gebe das Mikro einmal an Florian. Was bedeutet es denn, sich für Kunst und Kultur stark zu machen? Warum ist es denn so wichtig, auch alte Kunst und Kultur nicht in Vergessenheit geraten zu lassen?
Ja, ich glaube, es gibt schon so eine persönliche Disposition, einfach der Neugierde. Wenn man mit einem Objekt konfrontiert ist, dessen Geschichte man nicht kennt, gibt es vielleicht schon mal einen Impuls, dass es einen ästhetisch anspricht oder auch eben nicht anspricht. Und man ist einfach neugierig, was hat es eigentlich damit auf sich? Und es geht gar nicht in erster Linie darum, das jetzt irgendwie zu verwerten, in dem Sinne, dass man das jetzt unbedingt relevant machen muss für die Gegenwart, obwohl es auch möglich ist bei vielen Objekten. Denn gerade bei der Familie Tucher ist interessant, dass dieser Vernetzungsgedanke zum Beispiel sehr, sehr früh eben und eng mit der Familie, aber auch mit den Patriziern allgemein verbunden ist. Wir leben ja heute in einer globalisierten Welt und das ist eben nicht erst eine Entwicklung der letzten Jahre, sondern das, wenn man eben schaut, gibt es diesen Fernhandel zum Beispiel seit dem Mittelalter verbunden mit der Stadt Nürnberg und da sind zum Beispiel auch ganz viele Objekte heraus entstanden, zum Beispiel das Tucher Service, was eben eine Kooperation ist mit Nürnberger Goldschmieden und Goldschmieden aus Limoges oder Emaieran. Das ist ein prunkvolles Service, das sich im Museum Tucherschloss befindet und aus mehreren Teilen besteht und so eine Art Kooperation verschiedener Städte ist, also aus Nürnberg und Limoges. Und diesen Geschichten so nachzugehen, finde ich persönlich sehr, sehr interessant und es ist natürlich auch toll, wenn wir mit der Kulturstiftung andere Leute dafür auch begeistern können.
Du hast jetzt auch schon so ein paar Kunstartefakte aus der ganzen großen Sammlung der Familie Tucher genannt. Da müssen wir jetzt auch endlich mal die Frage stellen, was genau macht denn die Tucher Kulturstiftung? Bernhard, magst du uns da mal ein bisschen auf die Sprünge helfen? Wir haben ganz viel von Geschichte und Kunst und Kultur und Artefakten gehört, aber was macht denn die Kulturstiftung?
Ja, das kann man auch weiter ausholen, aber ich will es konzentrieren darauf, dass es eine gewisse Verantwortung zeigt, einer ganzen Familie, da spreche ich von über 60 Personen, eine Verantwortung zeigt, diese Geschichte zu bewahren. Und das ist eigentlich auch das Grundmotto der Stiftung, des Bewahrens, des Erforschens und Vermittelns.
Also ihr seid dabei, Geschichte aufzuarbeiten und vorzutragen, würde ich jetzt mal sagen. Es gab ja auch schon die Dr. Lorenz Tucher Stiftung. Verbessert mich, wenn ich das jetzt falsch ausgesprochen habe. Also die Stiftung von 1503 ist mir noch in Erinnerung geblieben. Hängt das irgendwie zusammen? Ist die Tucher Kulturstiftung eine Weiterführung dieser ehemaligen Stiftung oder ist das irgendwie was ganz Neues, was man sich darunter jetzt vorstellen kann?
Das ist ganz was Neues, muss man sagen. Du hast schon angesprochen, die Dr. Lorenz Tuchersche Stiftung, das ist eine reine Familienstiftung. Sie ist also nur verantwortlich gegenüber den Familienmitgliedern, während die Kulturstiftung eine gemeinnützige Stiftung ist. Das heißt, sie ist dem Gemeinnutz unterstellt. Das bedeutet ja in diesem Fall oder in allen Fällen einer gemeinnützigen Stiftung, dass jemand bereit ist, sein Eigentum in welcher Form auch immer, das kann ein monetäres Eigentum sein, eben auch wie bei uns jetzt Kunstgegenstände, der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Also in dem Moment, wo er sich dazu entscheidet, eine gemeinnützige Stiftung zu gründen, überträgt er sein persönliches Eigentum in den Grundstock dieser gemeinnützigen Stiftung. Er ist also nicht mehr Eigentümer. Und das ist schon ein Schritt, den darf man nicht unterschätzen. Und das ist auch meiner Familie, also ich persönlich rechne das meiner Familie sehr hoch an, dass sie 2012 diesen Schritt gewagt hat, kann man vielleicht nicht sagen, sondern einfach unternommen hat im Bewusstsein, dass es darum geht, diese Geschichte in Form von Kunst- und Kulturgegenständen auch für die Zukunft zu bewahren. Also nicht nur für die Allgemeinheit, sondern für die Zukunft und auch in der Verantwortung, dass möglichst viele Menschen daran teilhaben sollen. Weil wenn ich spreche von Kunstgegenständen, dann sprechen wir zum Beispiel über ein Archiv, was über 10.000 Faszikel hat. Das ist zurzeit im Stadtarchiv Nürnberg. Das ist ein Wissensschatz, der zwar aus einer Familie entstanden ist, aber der vom Informationsgehalt die Allgemeinheit betrifft. Also wie haben sich Handelsstränge entwickelt? Wie sind Entscheidungen gefallen? Also gerade wenn man jetzt an Konflikte oder Pandemien denkt, dann denken wir immer, ja, das passiert uns zum ersten Mal. Aber das ist nicht so. Das gab es in den Jahrhunderten vorher auch schon. Und da ist es wirklich interessant zu erfahren, wie haben unsere Vorfahren sich entschieden und warum. Und das kann man aus solchen Briefverkehr oder ähnlichen herauslesen oder erforschen. Und in diesem Bewusstsein entwickelt sich die Kulturstiftung.
Klingt auf jeden Fall wahnsinnig spannend, auch für Leute, die vielleicht erstmal nichts mit Kultur oder Kunst oder Geschichte im näheren Sinne, vielleicht auch im Forschungssinne zu tun haben. Lisa, du hast ja schon gesagt, du bist Studentin der Kunstgeschichte. Hast du dann nochmal so eine persönliche Motivation? Also wir haben schon ein bisschen die Motivation hinter der Kulturstiftung selber gehört. Aber was motiviert denn vor allem junge Leute? Hey, ich setze mich ein, um hier über Kunst, Geschichte, Kultur zu reden und diese auch weiterzutragen für die Zukunft.
Naja, es ist natürlich irgendwo schade, wenn was verloren geht auch einfach. Also man, glaube ich, kann ganz viel daraus lernen und daraus ziehen, wenn man sich mit historischen Begebenheiten oder auch historischen Gegenständen beschäftigt. Und allein aus der Motivation finde ich es ganz toll, sich auch selbst damit zu beschäftigen, wie man vielleicht das auch dann in die Welt ein bisschen tragen kann. Statt dass sich nur eine ganz kleine Menge von Leuten also damit auskennt, damit beschäftigen kann, ist es ja eben aufgrund der Gemeinnützigkeit der Stiftung auch so, dass sich eine breite Öffentlichkeit irgendwie dafür interessieren kann und vielleicht auch irgendwie eine Leidenschaft dafür entwickeln kann, sich mit Kunstgeschichte oder Geschichte auch an sich zu beschäftigen. Das wäre jetzt meine persönliche Motivation dahinter. Nicht nur, dass ich es eben aus meinem Studium heraus schon eh cool finde.
Ja, und der liebe Florian, der hat ja auch ganz, ganz viel geforscht im Sinne der Kunst, Kultur und Geschichte, würde ich jetzt mal sagen. Du bist wissenschaftlicher Referent der Kulturstiftung. Sag mal ganz, ganz kurz, was macht denn so ein wissenschaftlicher Referent? Ich finde, das ist so ein komplizierter Begriff. Was machst du denn eigentlich hier an der Kulturstiftung?
Ich glaube, der Begriff wissenschaftlicher Referent ist nicht geschützt. Von daher ist das, glaube ich, eine relativ individuelle Sache, was man dann tatsächlich macht. Und meine Aufgaben in der Kulturstiftung sind schon mit meinem Hintergrund der Kunstgeschichte auch verbunden. Das heißt, ich arbeite mit den Beständen und versuche, Projekte auch zu entwickeln und Kooperationen anzugehen. Und ich bin jetzt seit Ende 2022 bei der Stiftung und habe vor allen Dingen das Augenmerk auch auf Vermittlungsprojekte zunächst mal gelegt. Das heißt, wie können wir eigentlich dieses Erbe vermitteln und das vor allen Dingen auch im digitalen Raum. Das heißt, ich habe angefangen, die Social-Media-Kanäle aufzusetzen. Ich habe angefangen, jetzt einen Blog aufzusetzen und einen Podcast, um einfach Vermittlungsformate zu finden, die ja sowohl für Leute, die sich schon vielleicht auskennen ein bisschen mit diesem Thema zu interessieren, aber auch neue Leute dafür zu begeistern. Denn ich glaube, was das Besondere auch an der Stiftung ist, ist, dass dieser Bestand einer patrizischen Kunstsammlung relativ selten eigentlich in Deutschland ist. Und man muss sich vorstellen, dass es eben viele Patrizierfamilien gab, aber dass nur die allerwenigsten Patrizierfamilien ihre Gegenstände auch erstmal zusammengehalten haben, weil viele eben dann veräußert, also verkauft worden sind im Laufe der Jahrhunderte. Und diejenigen, die vielleicht noch Kunstsammlungen haben, die eben nicht in einer gemeinnützigen Form der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Und das ist für mich auch der Reiz als Kunsthistoriker, mit so einer besonderen Gattung an Sammlungen auch zu arbeiten, die vielleicht unbekannter ist als die Gattung der höfischen Sammlungen oder so. Also man kennt vielleicht fürstliche Sammlungen oder königliche Sammlungen, kaiserliche Sammlungen. Aber patrizische Sammlungen gab es eben auch, nur sind sie nicht so bekannt.
Du sagst ja schon, du bist ganz tief in der Forschung drin gewesen oder bist es auch immer noch? Ich habe mal gehört, es gibt das sogenannte Tucher Fellowship und du hast auch schon Kooperationen angesprochen. Dieses Tucher Fellowship ist doch in der Zusammenarbeit mit dem Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Also noch mehr Forschung, das Interesse an Geschichte trifft noch mehr Forschung. Was sind denn eigentlich, also wie funktioniert diese Kooperation? Vielleicht kannst du mir dazu was sagen. Und gibt es denn, weil du schon Projekte genannt hast, irgendwelche Projekte der Vergangenheit, auf die man in der Stiftung besonders stolz ist, die einen besonders weit vorangebracht haben in dem, was man tun möchte und vermitteln möchte?
Also da würde ich ganz klar Ja sagen. Da gebe ich gleich das Wort an Bernhard weiter. Zum Tucher Fellowship. Ich war tatsächlich selber auch als Stipendiat der Tucher Kulturstiftung als Tucher Fellow 2021 am Germanischen Nationalmuseum. Und das Fellowship ist eingerichtet zwischen Tucher Kulturstiftung und Germanischen Nationalmuseum für Doktorandinnen. Doktoranden, die sich in ihrer Forschung mit der Kulturgeschichte des deutschsprachigen Raums beschäftigen und die nach Möglichkeit irgendwie auch Bestände integrieren, die mit der Familie Tucher zusammenhängen. In meinem Fall war es die Pilgerreise von Hans dem VI. Tucher, der im 1479-80 ins Heilige Land gereist ist und darüber einen sehr ausführlichen Pilgerbericht geschrieben hat und dann auch einige Stiftungen in Nürnberg vollzogen hat, die im Zusammenhang mit Jerusalem stehen, also Darstellung von Jerusalem und dem Heiligen Land. Und das ist toll, weil wir dadurch immer wieder ganz viele Bewerbungen bekommen und sehen, hey, es gibt da draußen ganz viele Leute, nicht nur Kunsthistoriker, auch Germanisten, Germanistinnen, Historikerinnen und so weiter. Also ganz viele verschiedene Disziplinen, die in ihrer Forschung tatsächlich sowieso schon mit Tucherianer, also tucherischen Beständen zu tun haben. Und so werden wir auch darauf aufmerksam. Und es ist toll, dass wir die Möglichkeit haben, das auch zu fördern und gemeinsam mit dem Germanischen Nationalmuseum hier einen Aufenthalt in Nürnberg zu ermöglichen und diesen Zugang zu den Institutionen zu ermöglichen. Und ein ganz, ganz wichtiges Projekt der Vergangenheit, was vor meiner Zeit liegt, ist das Projekt Bavarikon, das mit dem Portal, diesem bayerischen Portal gemeinsam gemacht worden ist, in dem unsere Sammlung digitalisiert wurde. Und das ist vielleicht was, das Bernhard nochmal ein bisschen ausführen kann, denn für unsere Social-Media-Aktivitäten nutzen wir ganz, ganz stark diese digitalen Bestände, die in dieser Zeit erschlossen worden sind. Wir haben nämlich tolle Fotografien unserer Bestände. Und das ist einfach ein Schatz, ein Fundus, der nicht nur auf die Fotografien geht, sondern auch zum Teil auf Textbeschreibungen, die auch dazu Anlass geben, sich eigentlich in Zukunft noch ein bisschen detaillierter zu beschäftigen damit. Denn wir haben auch festgestellt dabei, dass manche Geschichten der Objekte eben noch gar nicht gut erforscht sind.
Ja, und mit Bavarikon ist da zumindest ein Start gelungen. Und zwar muss man sich vorstellen, wenn man sich auf das Schild oder Panier schreibt, bewahren, dann ist ja der erste Schritt, ich schaue erstmal, was ich habe, so ungefähr. Und das kann ich dann in unterschiedlicher Form dokumentieren. Und der Freistaat Bayern hat dieses Projekt Bavarikon auf den Weg gebracht, wo also Kunstschätze Bayerns der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen. Also ich betone Kulturschätze Bayerns. Das heißt nicht, die müssen in Bayern entstanden sein, sondern die befinden sich zurzeit in Bayern. Und für die Kulturstiftung war es ein großes Glück, dort in dieses Projekt aufgenommen worden zu sein, weil es wurde auf der einen Seite gefördert, also wir hätten gar nicht diese Mittel gehabt, die Objekte so zu erforschen oder auch zu digitalisieren. Und zum anderen war es eben dieser Schritt schon in die Richtung des Vermittelns, dass wenn man Teil dieses Projekts ist, dann können eigentlich alle daran teilhaben. Also jeder kann ohne eine Schwelle in dieser Datenbank suchen. Für uns war es aber ein Meilenstein dahingehend, dass wir mit dem Beenden dieses Projekts alle unsere Kunstgegenstände, auch zum Teil Archivalien, in einer digitalen Form, aber auch von den Metadaten her in einer wissenschaftlichen Form zur Verfügung hatten.
Weil wir bei der Vermittlungsarbeit waren und Social Media auch gefallen ist. Lisa, mir ist zu Ohren gekommen, du bist eigentlich die Perle des Social Medias für die Kulturstiftung, wenn man so sagen möchte. Was genau macht ihr denn eigentlich? Also wie wichtig ist denn eigentlich Social Media, dass ihr eure digitalen Bestände zeigen könnt? Und wen wollt ihr denn hier ansprechen? Wollt ihr Kunstkenner und Geschichtenliebhaber ansprechen? Oder geht es euch eher darum, hey, wir treten in diesen digitalen Raum, wo ganz, ganz viele verschiedene Medienakteure aufeinandertreffen, mit der Hoffnung, Leute, die nicht so viel mit Kunst, Kultur und Geschichte zu tun haben, zu erreichen und zur Kulturstiftung und zu dem, was die Stiftung macht, zu bringen?
Also wir versuchen natürlich ein ganz breites Publikum anzusprechen, auch nicht nur Akademiker und Akademikerinnen, sondern auch natürlich Leute, die vielleicht in ihrem Alltag gar nichts damit zu tun haben, was denn Patrizier sind, was denn ihr Erbe so alles umfassen kann und vielleicht sich auch gar nicht so wirklich mit der Familie und dem Namen Tucher auskennen. Das ist auch was, wo uns eben diese digitalen Bestände, die ja gerade schon zur Sprache kamen, auch ganz stark einfach helfen, weil wir da auf eine ganz coole und leicht bekömmliche Art und Weise eigentlich vermitteln können, welche Sachen denn hinter der Stiftung stehen auch. Also wer irgendwie vielleicht historisch wertvoll ist in der Familie an Familienmitgliedern oder wer mal irgendwelche Bestände gesammelt hat, die jetzt auch wieder interessant sind. Also wir sprechen da möglichst jeden an, der Interesse hat. Und ich denke, in Social Media ist das auch eigentlich eine ganz gute Form, viele Menschen auf einmal zu erreichen.
Bekommt ihr da auch direkt Feedback, dass Leute sagen, hey, ich finde das cool, was ihr macht? Oder sind es dann doch eher die Leute, die eh schon mit der Geschichte zu tun haben?
Also wir bekommen schon gutes Feedback, denke ich auch. Wir haben natürlich viele Interaktionen mit Beiträgen, auch gerade wenn es mal was Skurrileres ist, was man vielleicht auch aus seinem eigenen Alltag gar nicht so kennt. Da reagieren dann die Leute schon auch drauf und meistens auch wirklich positiv.
Was wäre denn was Skurriles?
Oh, also für mich war zum Beispiel skurril dieser Tisch. Es ist so ein Konsoltisch mit einer Figur, die die Tischplatte hält. Und das war eine Meerjungfrau mit zwei quasi Fischflossenschwänzen. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir, das muss ich eigentlich mal in einen Beitrag verpacken, weil das so ulkig aussieht, wenn man heute diese ganzen modernen, schlichten Designs nimmt und dann irgendwie sowas Ausgefallenes hat. Was ja für die Zeit aber gar nicht ausgefallen war. Also die waren für die Entstehungszeit super üblich. Aber als ich den gesehen habe, habe ich mir gedacht, wow, das schaut interessant aus und das schaut richtig komisch aus für mich heute.
Schade, dass ich das zu dieser Zeit noch nicht gesehen habe. Ich werde mich mal durch den Feed durchscrollen und werde genau das mal suchen und lass ein kleines Kommentar da. Jetzt, wenn wir schon bei der Vermittlung sind, wir sind in der Intro-Folge für den Podcast. Das muss man nochmal sagen. Ich finde das Wortspiel grandios. Die Familie heißt Tucher und der Podcast heißt Auf Tuchfühlung. Was macht denn eigentlich der Podcast? Also, ihr macht schon so viel Vermittlungsarbeit, mal hier, mal dort. Aber warum braucht es jetzt noch einen Podcast?
Ich nehme die Frage mal auf und beantworte die, weil ich diesen Podcast moderiere. Wir haben jetzt in der ersten Staffel vor allen Dingen den Fokus gelegt auf Berufsfelder, weil ich kann mir vorstellen, für viele ist es sehr, sehr abstrakt, Patrizier, patrizisches Erbe. Aber umso mehr man sich einarbeitet, umso mehr stellt man fest, es gibt ganz viele Menschen, und zwar ganz verschieden, aus ganz verschiedenen gesellschaftlichen Zweigen, die sich mit dem patrizischen Erbe tatsächlich im Berufsalltag auseinandersetzen. Und das war eigentlich das Ziel für die erste Staffel des Podcasts, diese Berufsfelder mal vorzustellen, um zu zeigen, es gibt in der Gegenwart um uns herum ganz viele Menschen, die tatsächlich täglich damit zu tun haben. Das heißt, wir sprechen mit Menschen aus dem Museumsbereich. Das heißt, die erste Folge ist im Gespräch mit Ulrike Berninger aus dem Museum Tucherschloss. Aber wir haben auch Antonia Landois vom Stadtarchiv Nürnberg dabei, Martin Bruns als Pfarrer von St. Sebald oder Tobias Lange vom Landesdenkmalamt in Bayern. Das heißt, es gibt ganz viele verschiedene Berufszweige, die total interessant sind und mit denen ich darüber ins Gespräch komme, wie sie ihre Arbeit mit dem patrizischen Erbe erleben.
Klingt auf jeden Fall so, als hätten wir sehr, sehr viel spannenden Gesprächsstoff vor uns. Gibt's denn irgendwie schon Gesprächsgäste, auf die man sich ganz besonders freuen sollte oder Themenbereiche, auf die man sich besonders freuen sollte?
Also ich finde eigentlich genau die Vielfalt total interessant und von daher fällt es mir jetzt schwer, da jemanden rauszupicken, denn ich habe versucht, ein bisschen auch darauf zu achten, oder das haben wir auch so entschieden. verschiedene Gattungen auch darzustellen. Das heißt, im Museum Tucherschloss ist natürlich der Fokus auf die Kunstgegenstände, während im Archiv irgendwie Papier vielleicht im Fokus steht. Und man, das ist vielleicht auch eine der Folgen, die ich vielleicht auch besonders spannend finde, denn Archive sind einfach Orte, die wenigen Leuten vertraut sind. Archive sind irgendwie abstrakt. Menschen glauben, dort wird irgendwas abgeladen, irgendwelche Archivalien, die dann nie wieder rausgeholt werden. Aber tatsächlich sind das lebendige Orte. Und es ist toll, dass mit Antonia Landois auch eine Gesprächspartnerin dabei ist, die das auch lebendig vermitteln kann. Und diese Bestände, die eben fast 700 Jahre umfassen, dann auch vorstellen kann. Und eigentlich kann ich jetzt zu jedem Gast sagen, wie toll das ist. Zum Beispiel auch bei Martin Bruns, dem Pfarrer von St. Sebald, der nicht nur Theologe ist, sondern auch Kunsthistoriker und damit mit St. Sebald, dieser besonderen Kirche in Nürnberg, die eben die Ratskirche war, eine Kirche verwaltet, die unendlich viele patrizische Stiftungen auch heute noch beinhaltet, die zum Teil ihre Funktion auch verloren haben, aber immer noch einen Kunstwert in dem Sinne haben. Obwohl sie vielleicht gar nicht mehr theologisch eingebunden sind oder die Familien, die sie gestiftet haben, gar nicht mehr existieren. Und über diese Herausforderungen, Konflikte, aber auch Potenziale ist auch ein tolles Gespräch entstanden. Und von daher kann ich nur sagen oder dazu einladen, die Folgen einfach anzuhören.
Wird das denn das Ganze auch auf Social Media wieder präsent gezeigt? Also neben den ganzen tollen Artefakten? Lisa, natürlich. Wie schaut's da aus?
Also wir bemühen uns natürlich sehr auch immer, unsere stiftungsaktuellen Sachen zu posten und auch für die Leute zugänglich zu machen, beispielsweise auch kommende Vorträge oder Veranstaltungen. Und da gehört natürlich der Podcast auch dazu, weil es ja ein ganz zentraler Teil auch der Vermittlung ist. Ich denke, da darf man sich gar nicht so doll beschränken, sondern man muss sich auch da so ein bisschen überkreuzt auch quasi gegenseitig so ein bisschen helfen und das Publikum auch einfach ansprechen und das Publikum schaffen erstmal.
Ich denke, man kann sich auf jeden Fall auf einen wirklich umfassenden und vielfältigen Podcast freuen. Habt ihr noch abschließende Worte für diese erste Intro-Folge? Irgendwas, was ihr den zukünftigen Hörerinnen, Hörern oder auch Interessenten an der Kulturstiftung weitergeben möchtet?
Reinhören oder folgen?
Dem kann ich mich nur anschließen. Einfach mal vorbeischauen auf unserer Homepage, auf Spotify, auf YouTube, Apple Music. Wir freuen uns, wenn ihr Interesse habt und uns auf Social Media folgt.
Genau, nicht vergessen, immer schön liken und Beiträge verfolgen. Da freuen wir uns immer sehr.
Und damit würde ich sagen, es ist ein rundes Ding. Wir haben es geschafft, die Familie Tucher in ihrer Gänze einmal kurz kompakt vorzustellen und anzuteasen, worum es in dem neuen Podcast auf Tuchfühlung gehen wird. Wenn sonst nichts mehr ist, allen guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wann immer man diese Intro-Folge hören möchte.